so jetzt. Also, die dritte Vision geht von Vers 5 bis Vers 17. Auch wenn in manchen Bibeln eine Zwischenüberschrift steht und das verwirrt ein bisschen, dass man denkt, hey, gibt es da so einen Abschnitt? Bei dir nicht? Ah, okay. Auch nochmal zur Erinnerung, ja, die Überschriften sind nur eine Hilfestellung, die sind jetzt, auch der Inhalt der Überschriften ist nicht inspiriert. Das heißt, dass es jeder, der die Bibel revidiert hat oder geschrieben, übersetzt hat oder eingeteilt hat, hat versucht, ja, die dann Überschriften zu schreiben. Nur als Beispiel, Offenbarung 20 heißt drüber, das tausendjährige Reich. Aber in der Offenbarung 20 steht nirgendwo das tausendjährige Reich, da steht nur, herrschte tausend Jahre. Da steht nirgendwo tausendjähriges Reich. Das steht nirgendwo in der Bibel, tausendjähriges Reich. Da steht tausend Jahre, herrschen. Das muss man ja erklären, aber nur von der Begrifflichkeit. Oder das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Kennt ihr auch? Aber bei dem Gleichnis geht es gar nicht um den Sohn, sondern um den liebenden, wartenden Vater. Wir sind natürlich dann bei dem verlorenen Sohn und so, aber weil wir uns mit dem identifizieren. Aber es geht um den Vater, der die ganze Zeit gewartet hat und ihn aufgenommen hat und geküsst hat und sich blamiert hat, weil er und so weiter die Schmach auf sich genommen hat. Das ist der Fokus bei dem Gleichnis. Überschriften können uns manchmal sogar ein bisschen ganz genau, so ein bisschen ab. Genau. Und das ist okay, wenn man das weiß, ist ja okay, da muss man jetzt nicht die Bibel deswegen wegtun. Aber man kann zum Beispiel durchstreichen und eine Überschrift schreiben. Oder man weiß es und dann ist es auch okay. Also einfach nur aufmerksam sein in der Schrift. Das heißt, wir haben Zacharia, der sieht einen jungen Mann laufen. Und dieser junge Mann geht in die Stadt zu messen. Dann kommt der Engel des Herrn heraus und sieht, dass der junge Mann es messen will. Und dann kommt ein anderer Engel und er sagt diesem anderen Engel, geh zu diesem jungen Mann und sag, Doppelpunkt. Und ab jetzt ist das, was wir jetzt lesen, das, was dieser Engel dem jungen Mann sagen soll. Und Zacharia hört das alles mit. Und das hört nicht bei Vers 9 auf. Also es hört nicht auf, dass Jerusalem eine offene Stadt bleiben soll. Es hört nicht damit auf, dass Gott eine Feuersäule, eine Feuermauer um die Stadt sein will, sondern es geht mit 10 weiter. Das ist, was der junge Mann alles hören muss. Das heißt, es gehört alles immer noch zu der gleichen Vision. Das gehört immer noch zu der Stadt, die Gott bauen wird, die keine Mauern hat und Gott selbst ihre Mauer sein wird. Das gehört immer noch dazu. Und wie passt das jetzt aber hinein ab Vers 10? Schaut mal, je nach Übersetzung, habe ich schon jetzt mehrmals erwähnt, heißt entweder WW oder auf. Also WW ist in dem Sinne so, wacht auf, so passt auf, achtet darauf und wacht auf ist mehr so ein Aufruf, Motivation, los geht's. Ja, so in diesem Sinne kann man es verstehen. Aber es geht hier darum, es wird, wenn es zweimal etwas betont wird, wenn Jesus zum Beispiel sagt, wahrlich, wahrlich, das ist in der gleichen Intention. Das heißt, merkt jetzt auf, hört genau hin, kommt jetzt was Wichtiges. Und was ist das Wichtige? Flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr, denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet, spricht der Herr. Also, was ist der Aufruf? Fliehen aus dem? Aus dem Land des Nordens. Okay, jetzt hoffentlich wissen wir ungefähr schon, für was das Land des Nordens steht? Nicht für gottfeindliche Feinde Gottes, für die Feinde des Volkes Gottes. Dafür steht Land des Nordens. Und jetzt sollen sie da raus, gell? Jetzt, sie sind ja nicht mehr da im Norden, gell? Die sind ja schon also zumindest nicht alle. Aber der Aufrufer geht trotzdem noch. Jetzt könnte man da sagen, geschichtlich kann man sagen, ah ja, jetzt ruft Zacharia die Restlichen auch noch zurück. So wird es ja auch oft ausgelegt, dass er sie zurückruft, das heißt die noch im Exil gebliebenen. Aber darum geht es hier nicht, sondern hier geht es darum, kommt heraus, von wo? Kommt heraus aus Babel. Kommt euch das bekannt vor? Schlagt mal eine Offenbarung mit mir auf. Bei Hure Babylon, ja. Offenbarung, Kapitel, das ist 18, glaube ich. Ich schaue schnell. Ab Vers 4. Habt ihr es? Da heißt es, und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt. Offenbarung 18, Vers 4. Das ist das Land des Nordens, das ist Babel. Die Offenbarung nennt es Hure-Babel. Warum? Das ist das Weltprinzip, das ist das Weltsystem, das gottfeindliche Weltsystem. Und was sagt die himmlische Stimme dort? Kommt raus aus ihr. Was bedeutet das? Gott wird die Welt richten. Lebt nicht, seid nicht ein Teil dieser Welt. Jetzt geht es nicht darum, oh, ich darf jetzt nicht das machen und ich darf jetzt nicht das machen. Ich darf nicht mehr, ich will nicht die Klischees bedienen hier. Hier geht es nicht um das, was man tut, sondern entweder bist du in der Welt und ein Teil der Welt. Und wenn du in der Welt bist und in der Welt bleibst, und in dieser Stadt lebst und in dieser Stadt bleibst, dann wirst du das Gericht miterleben, dass, wenn Gott diese Welt richten wird. Oder du kommst aus dieser Welt raus. Geh raus aus dieser Welt, nämlich geh in die neue Stadt. Wohin? Das neue Jerusalem. Wenn du in dieser Stadt bist, dann ist eine Feuermauer. Dann bist du beschützt. In welcher Stadt willst du leben? Wo ist dein Bürgerrecht? Das ist, so, versteht? Das ist ein Aufruf zu Buße. Das ist ein Aufruf. Das ist Missionsbefehl. Das ist, geht hin und ruft und sagt, kehrt um, kommt heraus aus dieser Stadt. Lebt nicht mit der Welt, seid nicht mit ihr verheiratet, hurt nicht mit ihr, liebt sie nicht. Das ist der Auftrag, den wir haben. Das ist ein Aufruf. Wehe, 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 bleibt da. Ihr geht mit unter, denn Gott wird all diese Hörner richten. Also, ist doch gut, wenn man da nicht mehr ein Teil von diesen Hörnern ist, oder? Also raus mit euch da. Das ist der Aufruf, der weit darüber hinausgeht, über die Sammlung der zerstreuten, des zerstreuten Volkes Israel. Es geht um die Sammlung sein wahres Volkes, sein wahres Israel, nämlich aus allen Nationen. Aber hier wird das Land Norden gebraucht, weil damit das Bild Babels deutlich gemacht wird, was die Welt einfach symbolisiert. Hochmut, Rebellion, Götzendienst, all diese Dinge. Also kommt da heraus. Das ist ein Aufruf, damit die Seinen rauskommen und in diese Stadt gehen, deren Mauer nicht da ist und da, damit es voll wird. Könnt ihr mir gedanklich mitkommen? Da sagt einer, messt nicht, die Stadt wird riesengroß. Gott wird die Stadt beschützen, wird keine Mauer sein. Jetzt kommt das Nächste. Los, kommt. Kommt in diese Stadt. So. Das ist euer Platz, da müsst ihr hin. Vers 11, was bedeutet das? Was ist das für ein Aufruf? Wie kommt man da raus und wie kommt man ins Neue hinein? Schaut mal, wehe Zion oder eben auf, ist wiederum, rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babels. Ah, das Land des Nordens, das ist Babel. Deswegen, Offenbarung 18, geht es um die Hure Babel. Flieht. Übrigens, ganz viele sagen ja, die Hure Babel ist ja die katholische Kirche oder die abfallende Religion. Und deswegen sagen, wir müssen alle das verlassen. Nein, das ist die Welt. Das ist die gottfeindliche Welt. Da müssen sie raus. Und, aber wie kommt man raus? Der Aufruf ist in dem Kontext, um was geht es hier? Rettung. Rette dich, Zion. Ja, wie kann man nicht retten, gell? Können sie sich selbst retten? Okay, dann gehen wir einfach raus. Geht nicht, gell? So, versteht ihr? So wird es aufgebaut. Rette dich. Du kannst nicht bleiben. Du wirst das Gericht empfangen. Du musst gerettet werden. Ja, aber wie? Vers 12. Denn so spricht der Herr der Herrscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat, über die Nationen, die euch geplündert haben. Jetzt ist wieder die Warnung. Schau mal, so spricht der Herr der Herrscher, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat. Wer redet hier? Der Engel. Guck mal, ist so interessant. Der Engel des Herrn sagt, geh hin und sag Folgendes dem anderen Engel. Und dann, und jetzt redete ich. Der Engel des Herrn, ich, sagt immer, und ich werde deine Feuermauer sein. Und ich, der Herr, Herrscher, hat mich gesandt. Das heißt, hier redet der Messias. Hier redet der Engel des Herrn und sagt, das ist, was ich tun werde. Und sagt, der Herr hat mich gesandt, nämlich die Nationen zu richten. Also, schnell raus von den Nationen. Wisst ihr, dass Jesus mehr über die Hölle gepredigt hat und gesagt hat, wehe euch, und gesagt hat, ihr geht verloren, als dass er immer gesagt hat, ihr werdet gerettet? Warum hat er das getan? Er hat sie gewarnt. Deswegen hat er gesagt, tut Buße. Wisst ihr, welche Konsequenzen es bleibt, wenn ihr mich verwerft? Er hat immer und immer und immer wieder davon erzählt, was es bedeutet, Zähneknirschen und Feuersee und all das. Er hat ihm die Konsequenzen immer aufgezeigt. Dass niemand sagt, aber das wussten wir gar nicht. Er hat gewarnt und dann geht raus. Geht raus aus diesem System. Verlasst dieses System. Aber sie hörten nicht auf ihn. Er sagte, hier ist die Ruhe. Aber sie hörten nicht. Also, der Herr, jetzt auf einmal reden wir, dass der Herr der Herrscharen ihn senden wird. Den Engel des Herrn senden wird. Und dann sehen wir lesen weiter, Vers 13. Ja, siehe, ich werde meine Hand über sie schwingen und sie sollen ihren Knechten zur Beute werden. Ein Bild, dass die Feinde unterdrückt werden und die Herrschaft an das Volk Gottes übergeben wird. Und wer wird das machen? Ich. Wer redet hier? Christus, der Engel des Herrn. Gehen wir weiter. Ich kann jetzt nicht auf alle Details eingehen, okay? Weil ich möchte...
Können wir schon sagen, es spricht jetzt der Herr der Herrscher, oder? Also, wenn wir jetzt so ganz konsequent sein wollen würden.
Ich will... Deswegen habe ich jetzt das betont. Schaut mal nochmal, Vers 12. Denn so spricht wer?
Der Herrscher.
Der Herrscher. Nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat. Ja. Der Herr der Herrscharen, der Engel fragt ja, Herr der Herrscharen. Ja, genau. So, wir haben beides da drin. Der Engel des Herrn fragt den Herr der Herrscharen, wie lange willst du noch Jerusalem so? Dann gibt es eine Unterscheidung. Auf einmal hören wir den Herr der Herrscharen reden und dann sagt, er hat mich gesandt, Engel des Herrn. Und wir merken, das ist ja das Gleiche. Das ist das Spannende in Sacharja. Es wird bei uns aber dann auch immer zusammengebracht, dass wir merken, der Gesandte ist ja der Herr der Herrscharen. Oder Gott kommt, deswegen ein Ich komme, der Herr kommt. Wie konnten Sie das verstehen, oder? Dass der Herr der Herrscharen, dass der Jesus von Nazareth ist. Dass es der Engel des Herrn ist. Wenn es nämlich offenbart wird, wie kann man es verstehen? Vers 13 heißt nochmal am Ende, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscharen, okay, und ihr werdet erkennen, dass der Herr der Herrscharen mich gesandt hat. Wir wissen, wer da gekommen ist, gell? Jesus Christus ist gekommen. Das ist der Engel des Herrn, der hier redet. Er hat ihn gesandt. Manche Ausleger sagen, und ihr werdet erkennen, dass Sacharja sagt, dass der Herr mich gesandt hat. Also das, was ich sage, alles richtig war. Aber darum geht es hier nicht. Hier redet der Engel des Herrn und erklärt diesem anderen Engel, dass er dem jungen Mann erklären soll, was passiert. Wir sind Zuhörende. Und da wird uns das verheißen, dass, das heißt, die Stadt wird dann so groß werden und die Schutzmauer wird dann so groß sein, wenn der Herr kommen wird. Und wenn er kommen wird, gibt es zwei Dinge. Gericht und Rettung. Für die Welt Gericht, für die Seinen Rettung. Also, und jetzt angesichts dieser Botschaft, Vers 14, was sollte passieren?
Jubeln.
Jubel und freue dich, Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Oh, das ist ja der Herr, der kommt. Aber das ist doch der Engel des Herrn. Der Engel ist der Herr. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Heavy. Doch. Ich zitiere immer andere Bibelstellen und ich hoffe, dass wenn ich sie zitiere, bei euch es klingelt und ihr wisst, dass es im Johannesevangelium steht. Ja. Also was ich mache, falls ihr nicht merkt, was ich tue, wenn ich das Alte hier lese und euch das erkläre, zitiere ich immer wieder bestimmte Aussagen, Verse aus dem Neuen Testament, damit ihr die Bezüge seht.
Ich habe gedacht, du liest es hier vor.
Nein, nein, Entschuldigung, nicht verwirren. Wisst ihr, als ich jung war, vor einiger Zeit, da hat mein Bruder sich eine HiFi-Anlage gekauft. Damals waren es halt noch so Türme, ja, und solche hohen Dinger. Und das waren schon mega Anlage da. In seinem Zimmer hat er viel dafür gespart. Und das erste Lied, was er darauf gehört hat und laut gemacht hat, das war Wind of Change von Scorpions. Kennt ihr das? Und wie fängt es an? Mit dieses Pfeifen. Ja. Kennt ihr das? Ist schon sehr alt, ja. Und jedes Mal, wenn nun diese Melodie irgendwie höre, dann weiß ich, oh, Wind of Change. Ja? Ich muss gar nicht wissen, was, wo. Ich habe nur diesen Ton und ich weiß es. Und das ist, so verhält sich mit dem Wort Gottes. Wenn man dann weiß, um was es geht, braucht man nur ein, zwei Töne und du weißt, wo wir hier sind. Man muss nicht das Ganze sehen. Es reichen zwei, drei Töne aus einer Bibelstelle, mir aus dem Neuen Testament, wenn ich Altes lese und ich weiß, das ist das Lied, das hier gerade gesungen wird. Das neue Lied, das Lied des Lammes. Das wird gesungen. Und dieses Lied, die Melodie ist so drin. Ja, ja, genau. Und das ist Jubel, da wird gesungen. Ja.
Und das ist dann das von Hebräer 12, 22, oder?
Bitte? Mit dem Zion? Ja, genau. Und das ist der Stadt der Lebendigen. Jubel, freu dich, Team. Jetzt guck mal, jetzt haben wir zwei wiederum. Ich habe ja gesagt, wir sind in der Heilsgeschichte zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen. Jesus wird kommen nach Zion. Aber Zion wird ihn verwerfen. Aber er sollte sich eigentlich freuen. Beim ersten Mal wird er auf dem Esel einreiten und sie werden verwerfen. Beim zweiten Mal kommt er und dieses Zion wird jubilieren. Ja, Jubel. Ja. Versteht ihr? Das in dieser Spannung wird ab. Aber das ist keine Katastrophe beim ersten Mal, wie es voll viele sind. Oh nein, schiefgelaufen, also muss Jesus das Ganze nochmal machen. Nein, das ist der Plan. Denn das, was als Niederlage oder Katastrophe aussieht, ist der Sieg. Das ist so für viele paradox. Aber es musste erst der Esel sein. Es musste erst in Niedrigkeit geschehen. Wisst ihr, dass das Gericht beim Kommen Jesu auch beim ersten Mal stattgefunden hat? Jesus kam, um die Nationen zu richten. Der volle Zorn Gottes wurde ausgegossen über alle Sündlosigkeit der ganzen Welt. Nur kam Jesus und fing es ab. Wenn Jesus nicht gekommen wäre, wäre die ganze Schöpfung beim ersten Kommen völlig vernichtet worden. Aber er kam und stellte sich zwischen das Gericht Gottes und die Menschen. Darum ist das beim ersten Mal. Auch das ist Gericht. Darum spricht die Bibel auch am Tag des Herrn. Und das bedeutet nicht automatisch immer der letzte Tag. Denn es gab einen Tag des Herrn schon, an dem Gott die Welt richtete. Aber dieses Gericht traf den Sohn. Und deswegen, wenn wir da nicht unterscheiden, der Schrift, dann packen wir immer alles ans Ende, immer an letzten Tag des Herrn. Aber es gab schon das Gericht. Für dich und für mich übrigens voll gut, weil Gott ist ein gerechter Richter, oder? Wenn du und ich schon mal gerichtet worden sind, wird er dich noch einmal richten. Musst du dich fürchten vor seinem Kommen. Juble, Tochter Zion, freue dich. Das ist der Grund. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu fürchten. Es sei denn, du bist noch in Babel. Du bist noch bei der Tochter Babel und nicht mehr bei der Tochter Zion. Ja, auf, mach dich auf. Auf.
Darum auch, dass das Gericht im Haus Gottes anfängt.
Ja. Ja.
Okay.
Ja. Schön. Ja. Schön, wenn so ein paar Lichter aufgehen.
Heißt das nicht, dass das Gericht im Haus Gottes anfängt, dass es die Läuterung bedeutet?
Auch? Schaut mal, wir haben eine Verheißung. Die Verheißung gilt nicht nur punktuell auf einen, sondern das ist ein Prinzip. Das Prinzip hat auch Gott schon eingeführt, als er Jerusalem vernichtete. Wo fing er an? Bei dem Haus Gottes, Tempel, Priester. Und dann ging es Stück für Stück, später an Volk, an allem. Das ist ein Prinzip. Und dieses Prinzip war, ist und wird sein. Das ist, so müssen wir die Schrift verstehen. Wir müssen das, die geistlichen Prinzipien verstehen und nicht so sehr die einzelnen punktuellen zeitgeschichtlichen Orte finden. Wie viele Leute lesen die Bibel mit der Zeitung oder heute mit dem Internet? Zeitung nicht mehr. Das heißt, sie gucken, oder Nachrichten. Die gucken Nachrichten, oh, was ist passiert? Wo finde ich das? Wir lesen die Geschichte mit der Bibel und nicht die Bibel mit der Geschichte. Das ist gefährlich, weil dann, ich kann mich erinnern, wann war 9.11., jetzt weiß ich ja. 9.11, ja. Ich war im Geschäft.
War aber am
11.9. Nein, ja, amerikanisches.
11. September.
11. September war das, so. Also, ihr wisst, worauf hinaus. Und dann auf einmal kamen sogar meine Arbeitskollegen, sie wussten, ich bin Christ. Was passiert? Ist das das, was in der Offenbarung steht? An einem Tag und die Schiffe von außen werden den Rauch aufsteigen sehen, wenn die Hure Babel zerstört wird. Und jetzt haben sie gesagt, jetzt ist es das. Ich habe sogar Ungläubige, weil ich mit denen vorher auch geredet habe über das, diese Sachen. Dann wussten sie, wen sie ansprechen sollen. Und das, da neigen wir dazu. Und ich habe gesagt, nein, das ist es nicht, weil wenn das passieren werde, dann ist aus hier. Ja, aber es ist ein gutes Bild dafür. Das ist ein Prinzip, ein geistliches Prinzip. Ja. Wir interpretieren nicht die Schrift mit der Geschichte, dass wir die rein, sondern wir verstehen das Prinzip und wenn wir in die Welt hineingehen, egal zu welchem Zeitalter, wir werden das sehen, was im Laufen ist. Und dann können wir das auch einordnen. Das ist mein Ansatz und ich bin Gott dankbar, nicht nur mein, den habe ich ja auch gelernt, oder? Es gibt gute Lehrer, die das ist schon vor mir, da war ich noch nicht mal im Mutterleib meiner Mutter wurde das schon geglaubt, gelehrt, verkündigt. Nur leider in Deutschland die Regale sind nur mit bestimmten Büchern gefüllt und man denkt, es gibt nur diese Wahrheit. Ja, weil alles andere böse und falsche Lehre ist. Aber es gibt weit mehr. Weit mehr. Also, die Freude ist der Tochter Zion. Erstmal, warum sollte sich eigentlich warum sollte sich die Tochter Zion eigentlich freuen? Am Anfang, obwohl es gibt einen Grund, aber sie hat es nicht getan. Warum? Weil sie nicht erkannt hat, wer da gekommen ist. Hätte sie das erkannt, hätte sie sich gefreut. Aber die Freude, der Aufruf, freu dich, galt schon beim ersten Mal auch. Die sollten sich freuen. Haben es aber nicht getan. Von welcher Freude ist die Rede? Schlag mit mir Jesaja auf. Jesaja 40. Dieses Tochter Zion, freu dich, das ist ja auch Weihnachtsliedertext und so, gell? Tochter Zion. Kennt ihr das? Na ja, wunderbar. Ihr seid ja gute Sänger. Jesaja 40. Oh, so herrlich. Jesaja ist für euch bekannt? Wie viele Kapitel hat Jesaja?
66.
Wow, voll gut. Wie viele Bücher hat die Bibel? Ab wo beginnt das Neue Testament? Genau, 40 Altes ist, also 40 Bücher Altes ist mehr und dann, wie viel Neues dann? Gut, dass wer rechnen kann. Was ist das Scharnier, die Schnittstelle vom Alten zum Neuen Testament? Die Evangelien, oder? wer taucht immer an jedem Evangelium immer als Erster auf? Wer? Johannes der Täufer. Was hat man über ihn gesagt? Wer ist er? Elia. Elia, die Stimme in der Wüste, die ruft, bahnt den Weg. Jesaja hat 66 Kapitel. Schaut mal, Kapitel 40. Wie beginnt Kapitel 40?
Tröstet mein Volk.
Ich lese euch vor, okay? Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalem und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen, denn es hat von der Hand des Herrn Doppeltes empfangen für all seine Sünden. Das heißt, die Zeit der Bestrafung ist vorbei. Herr, der Herrscherin, wie lange willst du dich nicht über die Stadt erbarmen? Kapitel 40. Hier beginnt Neues Testament in Jesaja-Buch. Und schaut mal Vers 3. Eine Stimme ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Unebene soll zu Ebene werden und das Hügelige zu Talebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Wer ist die Stimme in der Wüste? Wer ruft, macht, bahnt den Weg? Das ist Johannes der Täufer. Merkt ihr, im Buch Jesaja, das Buch Jesaja ist die Bibel in klein. 40 Kapitel Verheißung, Vorbereitung, ab Kapitel 40 Erfüllung. Und wisst ihr, ab Kapitel 40, wer da permanent auftaucht? Der Gottesknecht. Das ist der Engel des Herrn, das ist Christus. Und wer bereitet ihn vor? Johannes, der Täufer, Kapitel 40 beginnt. 39, genau.
40 ist der Anfang.
Richtig, deswegen bei 40 beginnen wir.
Aber gut, das ist auch noch bei uns.
Ja. Ich wollte nicht bloßstellen. Also, da beginnen wir. Das heißt, hier startet, auch in Jesaja gibt es einen Weg dahin. Bis dahin hat Jesaja aufgezeigt die Schuld des Volkes. Israel, der Knecht hat versagt und jetzt kommt ein neuer Knecht. Ein neues Israel, ein neues Haus. Jesaja macht genau das Gleiche. Und dann beginnt er und wie wird das eingeführt? Johannes der Täufer wird hier verheißen. Das heißt, ein Bote wird kommen und wird eine Stimme ausrufen in der Wüste und wird sagen, bahnt den Weg, bahnt die Straßen, macht die Berge platt, macht die Täler hoch, okay? Wenn ihr Evangelien liest, was hat Johannes der Täufer gemacht? Hat er irgendeinen Berg abgetragen? Hat er irgendein Tal aufgeschüttet? Hat er eine Straße gebaut? Oh, Verheißung, Erfüllung, oder? Leute, wir müssen Altes Testament buchstäblich verstehen. Dann sage ich, dann sei konsequent. Dann war Johannes der Täufer ein Bauarbeiter, Straßenarbeiter, ein Autobahnsgebauter. Nein, wir verstehen, Berge ist etwas, was hindert, was überwinden werden muss, was im Weg steht. Weiche du Berg vor Zerubabel, oder? Werde zu Ebene. Ach, es geht ja gar nicht um einen buchstäblichen Berg. Und der wird sich auf dem Ölberg stellen, Berg, und der Berg wird sich in zwei Teile stellen. Das muss buchstäblich passieren. Ja, da geht es um die Hindernisse für das Kommen zu beseitigen, das wegzuschaffen, damit sein Volk gerettet werden kann. Was musste beseitigt werden, damit man Jesus erkennt? Was hat Johannes der Täufer gesagt? Tut Buße, erkennt eure Schuld. Wie konnten sie das? Bezeugt, dass ihr schuldig seid. Das hat er demonstriert in der Taufe. Bekennt und sagt, ihr seid schuldig. Wenn ihr das nicht bekennt, werdet ihr den Messias nicht erkennen. Das heißt, der Hochmütige, derjenige, der sagt, nein, ich bin aber durchs Gesetz gerecht, ich bin Abrahams Nachkommen, mir Friede, Friede, alles gut. Dann sagt Johannes, wisst ihr, was Gott kann? Aus Steinen Nachkommenschaft Abrahams. Sie haben den Messias nicht erkannt, weil sie ihre Schuld und Sünde nicht erkannt haben. Aber der wird kommen und ihnen das aufzeigen. Also hat Johannes das Kommen des Messias vorbereitet und ihnen die Sünden vor Augen gemalt. Er hat gesagt, ihr Otterbrut. Er hat diejenigen, die zur Taufe kamen, und gesagt, hey, ihr kommt ja nur, weil es andere machen. Hört auf zu stehlen, hört auf zu lügen. Hey, bringt der Buße würdige Frucht. Macht hier kein Schauspiel, seid hier keine Heuchler. Und die haben geheuchelt, haben religiös getan. Und obwohl sie das so religiös getan haben, haben sie den Messias nicht erkannt. So ist die Vorbereitung auf das Kommen. Und hier geht es, der Herr wird kommen. Und das Kommen des Herrn muss vorbereitet werden. Schaut mal mit mir weiter in Jesaja 40. Vers 6. Eine Stimme spricht, rufe und ich sage, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das ist das, was Johannes der Täufer gesagt hat. Hey, du bist nix. Wie nix. Du bist wie eine Blume. Das war's. Du sprossst auf. Das Gras ist verdorrt und die Blume verwelkt. Denn der Herr der Herrscherin hat sie angeweht. Das meinte ich mit... Und dann... Also nicht wegen schlechten Mundgeruch. Es ist der Hauch des Herrn. Er haucht es nur an und die Leute, alles vergeht. Aber das Wort unseres Herrn besteht in Ewigkeit. Boah, ich habe das mir sehr, sehr mit hellen Farben angemalt. Sein Wort besteht. Und jetzt schaut mal Vers 9. Auf einen hohen Berg steig hinauf, du Freudenbotin. Ah, die Tochter ist sogar eine. Was ist eine Freudenbotin? Verkündigerin. Die bringt gute Nachricht. Die verkündigt, die bringt gute... Das ist ein Bote, der eine gute Nachricht. Aber es ist eine Freudenbotin. Warum? Weil es eine Tochter ist. Genau. Und die Tochter, weil es eine Braut ist. Eine Frau. Und das ist, weil es die Gemeinde ist. Beim Artikel, ja. Vers 9 sind wir. Dann erhebe sie, fürchte dich nicht, sprich zu den Städten Judas. Siehe da euer Gott. Siehe, der Herr kommt mit Kraft und sein Arm übt die Herrschaft für ihn aus. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Ja, spätestens hier muss doch klar sein, oder? Dann sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und in seinen Gewandbauch tragen. Die säugenden Muttertiere wird er fürsorglich leiten. Jetzt schaut mal, er kommt mit Herrschaft, mit Gewalt. Sein Lohn und Belohnung ist bei ihm. Was ist sein Lohn? Was ist die Belohnung? Jawohl. Seine Schafe, die nimmt er, die behütet er. Das ist sein Lohn. Sein Lohn sind wir. Wir gehören ihm, er wird uns bekommen. Und er übt seine Herrschaft aus. Sein Arm ist stark, gell? Stark gegenüber was? Als Jesus kam, worin hat sich seine Stärke gezeigt? Akustisch nicht verstanden. Im Geist, richtig? Sehr gut. Und woran wurde es sichtbar? Alles war ihm untertan. Wind und Wellen, Dämonen, Krankheiten. Ich bin der Herr der Herrscher. So. Die schriftgelehrten Pharisäer lassen das und sagen, der Messias kommt und sein starker Arm, alles klar, die Feinde werden ausgerottet. Ihr Fokus war immer auf ihre Feinde ausgerichtet und dass er sie endlich beseitigen wird. Und sie haben nicht verstanden, welche Feinde? Was ist die Belohnung? Wen wird er retten? Und darum, als er kam, haben sie es einfach nicht erkannt, weil sie das hier nicht verstanden haben. Jetzt geht mit mir nur ganz schnell in Jesaja 52. Wir sind mitten in diesen Gottesknechtsliedern. Und liest mit mir ab Vers 7. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt. Anders übersetzt, gute Nachricht. Ja? Wie lieblich sind die Füße dessen, hier geht es nicht buchstäblich um Füße, gell? Paulus zitiert das übrigens und sagt, oder im Epheserbrief heißt das, wie heißt es, beschult an den Füßen mit der Bereitschaft des Evangeliums. Ah, davon ist hier die Rede. Wie lieblich sind diejenigen, die bereit sind, hinzugehen und das Evangelium zu verkündigen? Schaut mal, was ist das Evangelium? Der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündigt, der zu Zion spricht. Was? Dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt, denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkommt.
Boah, das ist ja so schlimm, wenn Leute sagen, dass der Volk herrscht. Wenn ich das jetzt nochmal lese, wie schlimm ist das?
Und vor allem, man beraubt Jesus Christus die Ehre, die Anbetung, weil aufgefordert wird, verherrlicht ihn. Er kommt, er herrscht. Freu dich, Tochter Zion. Verkündig der Tochter Zion die gute Botschaft. Das ist, was wir hier haben in Sacharja. Juble und freu dich, Tochter Zion. Das ist der gleiche Kontext in Jesaja 52. Wisst ihr, was in Jesaja 53 steht? Darf ich das nur kurz zeigen? Ich lese euch nur Vers 4. Jedoch unsere Leiden hat er sie getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihn zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Was soll die Tochter Zion als gute Botschaft verkündigt bekommen? Frieden, oder? Welchen Frieden? Der König kommt und wird das Lamm Gottes werden, wird die Schuld auf sich nehmen und die Feindschaft wegnehmen, zwischen Gott und Mensch die Sünde wegnehmen. Freu dich, Tochter Zion. Darum geht's, ums Evangelium. Zacharien, die dritte Vision, verkündigt in seiner Art und Weise Gott genau dieses Ereignis. Es gibt einen Aufruf an sein Volk, das aus der Welt rauskommt. Es geht um Gottes Volk zu retten, die in der Welt sind, aber nicht von der Welt sind. Sie sollen rauskommen und sich darüber freuen. Warum? Weil Gott kommt, um sie zu erlösen. Darum dürfen sie sich freuen. Und wie wird das sein? Er wird bei ihnen sein. Lass mich das zu Ende lesen und dann ist fertig für diese Freizeit. Zacharja 2, ab Vers 14. Es ist nämlich schon 1 Uhr. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und ich werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und an jenem Tag werden viele Nationen dem Herrn. Ah, jetzt verstehen wir, oder? Er wird die Erlösung schaffen und diese Erlösung schaffen wird für viele Nationen sein. Warum? Weil dieses Haus ja so groß werden muss, dass man die Mauern ja nicht messen kann. Dann heißt es, und ich werde in deiner Mitte wohnen und du wirst erkennen, dass ich, der Herr der Herrscher, mich zu dir gesandt hat. Du wirst erkennen, wer ich bin. Wer gehört zu Zion? Wer gehört zu dem wahren Israel? Wer gehört zu dem wahren Volk Gottes? Diejenigen, die den Christus erkennen. Du wirst wissen, wer ich bin, dass ich nicht nur einfach der Engel des Herrn bin, dass ich nicht nur irgendein Mann von Nazareth bin, dass ich der Herr der Herrscharen bin, dass ich Jahwe bin. Du wirst wissen. Vater, sagt Jesus im hochpriesterlichen Gebet, ich habe dich ihnen offenbart, ich habe dein Wort ihnen gegeben und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Jetzt glauben sie, dass ich bei dir war und in die Welt gekommen bin. Das ist das ewige Leben, dass sie an dich und mich geglaubt haben. Das sagt Jesus. Sie haben erkannt, dass ich es bin. Das ist das. Freu dich, Tochter Zion. Wer? Wer erkannt hat, wer in deiner Mitte ist. Das ist gewaltig. Das ist der Jubel. Und sagt er, und das sind aber nicht nur die in Israel, nicht nur die Juden sind, das sind auch Völker, die werden kommen Herrscharen werden daherkommen und da Anteil daran haben. Und dann heißt es, und der Herr wird Juda als Erbteil besitzen. Das ist das wahre Jud. Das wahre Volk wird er zum Erbteil haben. Wie gut ist das? Und das Land und Jerusalem aufs Neue erwählen. Da sind die Erwählten. Das ist das erwählte, neue Jerusalem. Das ist das heilige Land, das er erwählt. Und Vers 17, und alles Fleisch schweige von dem Herrn. Denn der Herr der Herrscher hat sich aufgemacht von seiner heiligen Wohnung. Ich will das mit Galaterbrief schließen. 6. Ja, und als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. So, schweigt alle, der Herr der Herren hat sich aufgemacht. Und eigentlich müssten sie alle ihn empfangen, gell? Wenn man eigentlich das verstanden hätte, nur Zacharia, müssten alle eigentlich jubilieren, als Jesus kam. Aber was geschah? Herodes wollte es töten, die schriftgelehrten Pharisäer, Hohrat, wollten ihn töten. Das Volk schrie, kreuzige ihn. Die haben ihn verworfen. Schlage den Hirten, dass die Schafe sich zerstreuen. Aber ich werde mich den Geringen zuwenden. Wie gut ist das? Das heißt, keine Katastrophe. Er bewahrt seinen Rest. Hat es euch ein bisschen geholfen? Ein komisches Buch? Nee, oder? Evangelium, oder? Das Evangelium nach Zacharia. Und wir sind gerade bei Anfang, Kapitel 2. Es gibt noch einige, bis 14. Aber den Weg müssen wir machen. Ich danke euch wirklich für die Zeit mit euch. Ich danke euch für das Mitmachen, für jeden Lacher, für das Mitdenken und Fragen stellen. Wirklich, ich hab die Zeit mit euch sehr genossen. Ja. Hat mir geholfen bei meinem Studium. Freue ich mich. Ja. Danke euch.